Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir haben am letzten Bibelstundentag die Kapitel 1 bis 5 in der Übersicht durchgenommen. Aber das ist ein in sich geschlossener Block. Und darum, wer letztes Mal nicht dabei war, das ist kein Problem. Wir beginnen also hier mit 1. Mose 6, die Ankündigung der Sintflut. Ich lese ein paar Verse. 6, Vers 1. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher. Als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von Alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und der Herr sah, dass es Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und Gott sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und also sollst du sie machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Bis hierher. Wir erfahren also am Anfang von Kapitel 6, dass sich die Menschheit nach dem Sündenfall massiv vermehrte und ausbreitete. Und dann kommt diese eigenartige Stelle von den Söhnen Gottes, die sich mit den Töchtern der Menschen verbunden haben. Da gibt es verschiedene Auslegungen dazu. Es gibt Ausleger, die sagen, die Söhne Gottes, das ist eine Bezeichnung für die gottesfürchtige Linie nach Adam über Seth, also die Linie der Verheißung, die auf den Messias hingeht. Und hier haben wir das Problem, dass sich diese gottesfürchtige Linie begonnen hätte, mit den anderen Menschen zu vermischen. Aber das ist natürlich ein Problem, dass hier der Unterschied gemacht wird zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen. Ja, und die Sethiten, die Nachkommen von Seth, das waren ja auch Menschen. Also kann man nicht sagen, es ist ein Gegensatz zwischen Söhne Gottes und Söhne der Menschen. Aber eindeutig wird das Problem geklärt durch Judas 6 im Neuen Testament. Denn dort werden diese Söhne Gottes mit dem Namen Engel bezeichnet. Da wird klar, was gemeint ist. Judas 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. In Vers 6 wird gesprochen über Engel, die ihren ersten Zustand verlassen haben und von Gott gerichtet worden sind. In Vers 7 wird gesprochen über Sodom und Gomorra, die sich der Hurerei ergeben haben. Aber Judas führt hinzu, die Leute von Sodom und Gomorra, die haben sich der Hurerei hingegeben, gleicherweise wie jene. Und das ist rückbezüglich auf Vers 6, auf die Engel. Und von den Sodomiten wird hier gesagt, sie seien anderem Fleisch nachgegangen. Es gibt auf Griechisch zwei Wörter für anderes. Allos und heteros. Allos meint anderes von gleicher Art. Allos, anderes von, was sage ich, heteros. Allos von gleicher Art, heteros, anderes von verschiedener Art. Hier ist es das. In Sodom war es das Problem der Sodomie, also Geschlechtsbeziehung zwischen Menschen und Tieren. Das ist ja der Ausdruck von Sodomie, auch, den man auch heute noch manchmal verwendet. Das war anderem Fleisch nachgehen, indem man die Schöpfungsordnung durchbrach. Die Engel hätten das Gleiche getan, indem sie nämlich auch die Schöpfungsordnung durchbrochen haben, dass Engel sich mit Menschen sexuell verbunden haben. Die Konsequenz wird auch genannt in 1. Mose 6. Daraus seien dann die Riesen entstanden. 6, Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher, also in der nachsintflutlichen Zeit, hat es ja wieder Riesen gegeben, wenn man denkt an Goliath und all die weiteren Riesen, die Israel im Lande Kanaan angetroffen hat. Also, Söhne Gottes ist im Alten Testament in Hiob 1, Vers 6 und 2, Vers 1 eine bekannte Bezeichnung für Engel. Die haben also die Schöpfungsordnung durchbrochen, wie die Sodomiter und die Leute von Gomorra. Und das war so schlimm, dass Gott diese Gruppe von Engel sofort verwahrt hat, in der Finsternis mit Ketten gebunden. Die sind also im Gegensatz zu den anderen gefallenen Engeln, die wir in den Evangelien oft als Dämonen bezeichnet finden, die sind nicht gebunden. Die sind heute noch frei. Aber diese Gruppe, die sich angemaßt hat, die Schöpfungsordnung Gottes zu durchbrechen, die ist sofort gerichtet worden von Gott. Also die Perversion der vorsintflutlichen Welt hat ein derartiges Maß angenommen, dass Gott sagt, jetzt muss ich die Menschheit ausrotten. Es reut mich. Übrigens zu Vers 4, unter Punkt 2, in den letzten Zeilen gebe ich da noch die ganz genaue Übersetzung von Vers 4 an. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, weil die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen einzugehen pflegten. Ich habe das genauer übersetzt mit einzugehen pflegen, weil dort eine spezielle Zeitform im Hebräischen verwendet wird, die ungewöhnlich ist in der Erzählung, die aber betont, dass das immer wieder geschehen ist. Also das Repetitive habe ich hier ausgedrückt, weil die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen einzugehen pflegten und diese ihnen gebaren. Das ist natürlich sehr überraschend. Man fragt sich, ja, ist das überhaupt möglich? Man fragt sich überhaupt, haben Engel überhaupt ein Geschlecht? Nun, Die Bibel gibt nicht viele Details über das Wesen der Engel in der Hinsicht, aber trotzdem ist interessant, dass Engel immer männlich beschrieben werden. Der Engel Michael ist ein männlicher Name. Der Engel Gabriel, der Name heißt sogar Mann Gottes Gabriel auf Hebräisch. Und auch Daniel beschreibt den Engel in Daniel 9, der Engel Gabriel als Mann Gottes, nicht als Frau Gottes. Also die Engel werden männlich dargestellt und hier finden wir, dass die Engel sich dann, diese Engel haben sich mit Frauen verbunden und daraus seien die Riesen entstanden. Und da sehen wir auch gleich, dass in der Mythologie die Riesen, die schon bei den alten Griechen vorkommen, dass es nicht einfach völlig aus dem luftleeren Raum gegriffen ist, sondern dass es solche Realitäten effektiv gegeben hat. Und selbst noch in der Zeit von David, also vor 3000 Jahren. Aber David war bemüht, dieses Riesengeschlecht auszurotten, weil es Gott ein Gräuel war. Wir haben in Vers 3 nochmals ein schwieriges Auslegungsproblem. Der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Es gibt Ausleger, die sagen, das bedeutet, dass die Menschen jetzt in der Regel nur noch 120 Jahre alt werden können und nicht mehr. Andere Ausleger sagen, diese 120 Jahre beziehen sich auf die Gnadenfrist, die Gott unter Noah noch währte. Also der 120 Jahre Chance, noch umzukehren und dann käme die Sintflut. Interessant ist Folgendes, unter Punkt 2 habe ich den Hinweis, dass diese 120 Jahre als Gnadenfrist bis zur Flut schon in den Qumran-Handschriften so ausgelegt wurden. Also in der Handschrift 4Q, das heißt als Höhle 4, es gab ja 11 Höhlen, wo man Handschriften gefunden hat, also in der Höhle 4Q, die Handschrift Nummer 252, die fasst das auf als die letzten Tage Noahs vor der Flut, 120 Jahre. Und das ist auch weiter noch zu verteidigen, denn nach der Sintflut sehen wir, dass die Menschen noch lange viel älter werden konnten als 120 Jahre. Im Geschlechtsregister in 1. Mose 11 sieht man das. Also das kann sich unmöglich auf die Lebensdauer des Menschen an sich beziehen, sondern es bezieht sich auf die Gnadenfrist. Wir haben hier also schon alttestamentlich dieses Prinzip, Gott gibt eine bestimmte Frist der Menschheit, damit sie umkehren kann, bereuen kann, Buße tun kann. Und wenn diese Frist abgelaufen ist, kommt das weltweite Gericht. Darin haben wir heilsgeschichtlich eine Parallele mit der heutigen Zeit, die wir als die Zeit der Gnade bezeichnen können, aufgrund von 2. Korinther 6, die wohlannehmliche Zeit, der Tag des Heils, so wird diese Zeit heute genannt. Aber die hat ein Ende, denn es kommt die Entrückung, es kommt damit ein zu spät und nachher kommt das weltweite Gericht über die Welt, die große Drangsal. Nun gibt es noch ein schwieriges Problem. Was bedeutet das? Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten. Dies erklärt sich aus 2. Petrus 2, Vers 5 und 1. Petrus 3, Vers 18 bis 21. Denn dort wird gesagt, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Also Noah hat diese Gnadenfrist benutzt, um zu predigen, damit Menschen noch die Möglichkeit wahrnehmen könnten, um vor dem Gericht verschont zu werden. Und in 1. Petrus 3, Vers 18 haben wir gerade nochmals eine schwierige Stelle. Dort heißt es, dass der Geist Christi hingegangen ist und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Das bedeutet also, durch Noah hat der Heilige Geist, der Geist Christi, zur Menschheit damals gepredigt. Aber diese Menschen haben diese Botschaft ja nicht angenommen, wie wir noch sehen. Nur 8 Menschen sind gerettet worden durch die Arche. Die sind in den Hades gekommen, ins Gefängnis. Und darum kann Petrus in seinem ersten Brief sagen, der Geist Christi hat den Menschen im Gefängnis, die jetzt im Totenreich sind, den hat er gepredigt. Aber nicht nachdem sie gestorben waren, sondern noch vorher. Eben zu Lebzeiten Noahs. Also genauso, wie wenn, sagen wir, Pierre Conau hier vorne würde jemandem das Evangelium heute erzählen, noch heute Abend, und der kommt dann morgen ins Gefängnis. Da kann er sagen, ich habe dem Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt. Aber er hat es dann nicht im Gefängnis getan, sondern noch vorher. Ja, aber der Hans ist jetzt im Gefängnis und dem ist das Evangelium verkündigt worden. Also durch den Heiligen Geist hat Noah gepredigt. Und gleichzeitig hat Noah den Auftrag bekommen, eine Arche zu bauen. Und allein durch das Bauen der Arche, das war so eine Demonstration seiner Predigt, allein dadurch war schon ein Zeugnis. Warum ein derartiges Riesenschiff bauen und das auf dem trockenen Land? Und da konnte immer hinweisen, das Gericht Gottes kommt. Und auch wenn die Leute damals gesagt hätten, ja, aber wissenschaftlich können wir das uns gar nicht vorstellen, sagte er, ja, müsst ihr euch gar nicht vorstellen, das kommt dann sowieso. Die Maße der Arche sind verblüffend. Wir haben gelesen, 300 mal 50 mal 30 Ellen. Jetzt wird aber nicht spezifiziert, ob es hier die Königselle oder die kleine Elle ist. Die Königselle ist 52,5 cm, die kleine ein Siebtel kürzer, also 45 cm. Das heißt, mit der großen Elle kommen wir auf 157,5 Meter Länge, mal 26,25 mal 15,75 Meter. Die kleine Annahme wäre 135 Meter lang, auch das ist nicht schlecht, oder? Mal 22,5 mal 13,5 Meter. Und was absolut bemerkenswert ist, das Verhältnis von Länge und Breite ist 1 zu 6. Und das weiß man heute, dass das das ideale Maß ist für höchste Stabilität auf dem Wasser. Also Ozeanschiffe, die werden in der Annäherung an diese Maßverhältnisse gebaut. Kann auch 1 zu 7,5 sein oder so. Aber in diesem Bereich das Ideale, damit ein Schiff auf dem Wasser nicht kentert. Es gibt ja noch viele andere Sintflutüberlieferungen außerhalb der Bibel. Wir kommen noch darauf zurück. Zum Beispiel die Babylonier haben einen solchen Bericht. Den hat man ja im letzten Jahrhundert entdeckt, diese Keilschrifttafeln, das Gilgamesch-Epos. Und dann haben viele Theologen, liberale Theologen gesagt, ja seht ihr, jetzt wissen wir, woher die Hebräer die Geschichte haben. Das haben sie den Babyloniern abgeschrieben. Das ist der viel ältere Bericht und die Hebräer haben, das wahrscheinlich während der babylonischen Gefangenschaft, haben sie das von den Babyloniern übernommen und dann so in das Genesis-Buch eingearbeitet und haben das unter dem Namen von Mose herausgegeben. Das war nicht Betrug, sondern sie wollten einfach aus religiösen Gründen ihrer Schrift eben mehr Gewicht verleihen. Gut, das war der große Streit Bibel-Babel. Aber interessant ist, in dem babylonischen Gilgamesch-Epos, da ist die Arche auch beschrieben, aber als Würfel mit 12 Stockwerken. Also wie schwimmt ein Würfel auf dem Ozean? So. Der überschlägt sich dauernd. Also die Maße dort sind völlig absurd, während die biblischen Maße dementsprechend, was wir aus der modernen Ingenieur Wissenschaft kennen. Und dann kommt noch etwas dazu. Da haben doch immer wieder Leute gefragt, ja, das mit der Noah-Geschichte. Wie hat denn Noah alle Tiere in die Arche reingebracht? Da sieht man doch, dass es ein Märchen ist. Das muss man wahrscheinlich einfach symbolisch nehmen, oder? Man muss die Botschaft, oder Theologen würden sagen, das Kerygma muss man entdecken. Darum geht es, nicht um das Historische. Nun, natürlich ist es schwierig, wenn wir denken, heute listet man etwa 1 Million verschiedene Tierarten auf, weltweit. Poh. Und von jedem ein Pärchen gibt schon 2 Millionen. Und dann von den reinen Tieren hat er sogar noch mehr mitnehmen müssen. Ja gut, aber 800.000 von dieser 1 Million Arten sind Insekten. Also die sind normalerweise eher klein. Dann bleiben noch 200.000. Aber da kommen wir wieder ganz deutlich runter. Denn Noah musste ja nur atmende Tiere mitnehmen. Also luftatmende Tiere. Die Fische waren nicht in der Arche. Also, da kommen wir nochmal ganz deutlich oben runter. Und das wurde auch schön ausgearbeitet schon von Whitcomb und Morris in ihrem Buch Die Sintflut, das schon vor etwa 40 Jahren als ein Bestseller rausgekommen war. Das war übrigens eines der ersten Bücher, die versucht haben zu zeigen, dass der biblische Schöpfungs- und Sintflutbericht kein Märchen ist. Und diese beiden haben dann gezeigt, die Anzahl Tiere, die noch übrig bleiben, wenn wir als mittlere Größe ein Schaf nehmen, dann reicht der Platz völlig aus in der Arche, um alle unterzubringen. Und zwar haben sie es dann illustriert, ich habe hier das Buch angegeben, Seite 98 und folgende. Sie zeigen dann, wie viel Platz verwendet man in Güterzügen, um Schafe zu transportieren. Und sie zeigen, schaut mal die Ladefläche der Züge heute, wie man das macht. Und wir haben also absolut genügend Platz in einer Arche. Kommt dazu, dass die Arche, muss man sich nicht unbedingt vorstellen, dass sie so einen abgerundeten Bug hat wie ein Schiff, das gesteuert werden musste. Die Arche sollte ja nur als quasi wie ein ungesteuertes Floß auf dem Wasser treiben. Also konnte man auch dadurch eventuell durch einen rechteckigen Bau nochmals Platz gewinnen. Also schließlich kommt man auf Dimensionen und Verhältnisse, die effektiv realistisch sind. Und das ist schon erstaunlich, weil gefühlsmäßig würde man sagen, absoluter Unsinn. Oder absolut undenkbar. Also jemand ohne Gottesfurcht würde sagen, absoluter Unsinn. Jemand mit Gottesfurcht würde sagen, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Ja? Aber das zeigt uns, wie gefühlsmäßige Eindrücke manchmal völlig daneben liegen können. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt. Es kommt dazu, man überlegt sich noch, ja, aber wir haben diese Tiere ein Jahr überlebt in der Arche. Erstaunlich ist die Entdeckung, dass ein großer Teil der Tiere die Fähigkeit hat zum Hibernieren, also um einen Winterschlaf zu machen. Aber diese Fähigkeit gar nie benutzen. Also winterschlafende Löwen. Davon hört man normalerweise nichts. Aber viele Tiere haben die Fähigkeit, die Möglichkeit und brauchen diese Anlage nicht. Davon steht in der Bibel überhaupt nichts. Aber als Argument so in der Diskussion kann man das einbringen. Eine Möglichkeit ist, dass in dieser Zeit diese Fähigkeit zum Zug gekommen ist. Und dadurch wurde das ganze Nahrungsbedürfnis deutlich runtergeschraubt. Weiter kommt noch Folgendes dazu, dass man gar nicht ausgehen muss davon, dass alle heute lebenden Arten effektiv schon damals existiert haben. Und zwar ist das Problem, was ist eine Art? In der Schöpfungsforschung heute, in der modernen Schöpfungsforschung, die gerade eben begonnen hatte, da vor 40 Jahren erst, also die steckt noch in den Kinderschuhen, kann man sagen, aber die haben doch vieles geleistet, begonnen hatte sie mit Whitcomb und Morris und anderen, die haben gezeigt, dass die Arten eben anders bestimmt werden müssen, als wie das in der Biologie normalerweise gemacht wird. Denn eine Art im biblischen Sinn ist eine Gruppe von Tieren, die untereinander sich kreuzen kann. Zum Beispiel gibt es etwa 170 verschiedene Entenarten. Aber die kann man alle untereinander kreuzen. Also ist das eine Art für sich. Oder Zebra, Pferd, Esel kann man untereinander kreuzen. Und das zeigt wieder, dass das ist wieder für sich eine Art. Und auch bei den Katzenartigen kann man Löwe und Tiger zum Beispiel miteinander kreuzen. Das zeigt, dass es eine, eigentlich im Prinzip eine Art ist. Und genauso wie man Hunde in vielen, vielen Arten sogar künstlich bewusst gesteuert gezüchtet hat, so sind auch in der Natur immer wieder durch die Umweltveränderungen neue Arten quasi durch Zuchtwahl, gar nicht durch Mutation, durch Zuchtwahl entstanden im Lauf der Zeit. Und so kann man also sagen, die ursprünglichen Arten schon von 1. Mose 1 waren niedriger als viele Arten, die heute existieren. Das heißt natürlich, gibt es auch viele Arten, die sind in der Zwischenzeit ausgestorben. Das müsste man auch wieder mit einbeziehen. Aber prinzipiell muss man sagen, dass nicht alles, was heute als Art bezeichnet wird, im biblischen Sinn eine Art ist. Dass also Noah nicht von jeder möglichen Ausprägung ein Exemplar mitnehmen musste, sondern gewissermaßen ein Urahne, aus dem dann in nachsintflutlicher Zeit wieder Aufsplitterung geschehen ist. Also, wir brauchen von daher keine Probleme zu sehen. Schiffe in den Dimensionen der Arche wurden erst wieder seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Das ist auch noch eindrücklich. Wir haben hier einen so alten Bericht mit einem großen Schiff, wie man das erst in der Neuzeit überhaupt wieder realisieren konnte oder realisiert hat. Das Material wird vorgeschrieben, Gopherholz, Vers 14. Diese Holzart kommt nur hier vor in der Bibel. Es ist eine unbekannte, für uns heute unbekannte, harzhaltige Nadelbaumart. Gopher, so steht das im Hebräischen, kommt von der Wurzel Gafar, das entspricht Kafar, und das heißt zudecken, überziehen. Das Wort Harz heißt Kofer, habe ich auf dem Blatt aufgeführt. Merken wir, wie Gopher und Kofer miteinander verwandt ist. Und daher kann man ableiten, dass es ein harzhaltiges Holz gewesen ist. Nun sagt aber Gott zu Noah, du sollst die Arche bauen aus Gopherholz und dann mit Harz verpichen, mit Harz überziehen. Und das ist das Wort Kofer für Harz. Also Gopherholz und Kofer darüber. Eigentümlich ist nun Folgendes. Das Wort Kofer in der Bibel bedeutet Harz, aber auch Sühnung. Das biblische Wort Sühnung, Kofer, das gleiche Wort. Also mit Sühnung überziehen. Ich will schnell erklären, wie das zu diesen Bedeutungen kommt. Ich habe auf dem Blatt aufgeführt, Hiob 33, Vers 24, da kommt das Wort Kofer, das sonst Harz bedeutet in 1. Mose. Dort kommt es vor mit der Bedeutung Sühnung. Es ist auch verwandt mit dem Wort Kippur. Wir kennen vielleicht das Wort Yom Kippur, der Versöhnungstag, der große Versöhnungstag. Dann ist es verwandt mit dem Wort Kaporet. Merkt man immer die drei Konsonanten K, P, R. So wird genannt der Sühnedeckel der Bundeslade im Alten Testament. Und das Verb Kipper heißt Sühnung erwirken. Nun, was bedeutet überhaupt Sühnung in der Bibel? Sühnung bedeutet, ein Unschuldiger tritt zwischen den Schuldigen und den richtenden Gott, so dass die Strafe den Unschuldigen trifft und den Schuldigen verschont. Also gewissermaßen, der Schuldige wird überdeckt durch den unschuldigen Stellvertreter. Und das ist das biblische Sühnungtun. Eben im Tempeldienst, im Opferdienst, ein unschuldiges Opfertier musste sterben an der Stelle des schuldigen Menschen, der seine Schuld bekennen musste. So ist also das, sagen wir, das stellvertretende Lamm dazwischen getreten und hat die Strafe bekommen. Strafe muss ausgeübt werden über die Sünde, aber kann verschoben werden auf jemand, der überdeckt. Und nun ist das natürlich bemerkenswert. Die Arche, die war der einzige Ausweg, wie Menschen dem Gericht Gottes damals entgehen konnten. Genauso wie das Evangelium zeigt, es gibt nur einen einzigen Ausweg, und das ist Jesus Christus. 1. Johannes 1, Vers 2 sagt sogar, Jesus Christus, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da haben wir das Wort Sühnung auf Jesus Christus bezogen. Und wenn wir denken, also Kofferholz überzogen mit Koffer, Sühnung, der einzige Ausweg vor dem Gericht Gottes, ist eine wunderbare alttestamentliche Illustration des Heilsweges. Kommt dazu, es gab in der Arche eine Tür. Durch diese Tür musste man eingehen, das war die einzige Tür, und dann war man gerettet. In 1. Mose 7, Vers 1 heißt es, und der Herr sprach zu Noah, gehe in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und dann in Vers 16, und die hineingingen waren ein männliches und ein weibliches von allem Fleisch, wie Gott ihn geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Ein einziger Weg und eine einzige Türe. Das erinnert uns natürlich an Johannes 10, Vers 9, wo der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Also auch hier ist die Parallele absolut naheliegend und beeindruckend. Die Tatsache, dass Gott die Türe geschlossen hat, ist auch beachtlich. Kapitel 7, Vers 16. Denn in Hiob 12, Vers 13 wird gesagt, wenn Gott eine Türe schließt, kann niemand sie wieder öffnen. Es war nicht Noah, der geschlossen hat. Gott hat geschlossen. Das heißt, er konnte nicht mehr raus und die draußen konnten nicht mehr rein. Es gab ein deutliches zu spät, aber es gab auch Sicherheit, Heilssicherheit für die, die drinnen waren. Und nun, das Neue Testament sagt in Römer 8, in diesem grundlegenden dogmatischen Brief, Lehrbrief über das Heil in Christus, Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Auch da ist die Parallele gewaltig. Genauso wie Noah und seine Familie in der Arche waren, dort waren sie sicher. So werden die Erlösten heute bezeichnet als Menschen, die in Christus Jesus sind. Das ist doch ein Ausdruck, der immer Schwierigkeiten macht beim Bibellesen. Was heißt das in Christus sein? Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Aber was heißt das in Christus? Nun, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen. Das heißt, wie Noah und seine Familie in der Arche Sicherheit suchten, so haben Gläubige in Jesus Christus Zuflucht. Und dann sagt Gott, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Wer also in Jesus Christus Zuflucht gesucht hat, der ist sicher vor dem Gericht. Und die Sintflut ist gekommen, das Wasser ist gekommen. Und hat die Arche getroffen, aber keinen von denen, die in der Arche waren. Also hier haben wir wirklich das Thema der Sühnung ganz deutlich. Das Gericht wird ausgeübt, aber es kommt auf den, der überdeckt. Das zur Bedeutung des Kopferholzes und des Harzes Kopfer. Der Sünder wird vor dem Zorn Gottes zugedeckt. Das Gericht trifft daher nicht den Schuldigen, sondern den, der schützend dazwischen tritt. Nun, ein weiterer Punkt. Weltweit, in allen 5 Kontinenten, hat man bei den eingeborenen Völkern über 300 Sintflutüberlieferungen gefunden. Mit oftmals völlig verblüffenden Parallelen in Details. Ich habe hier verwiesen auf ein Buch von LaHaye und Morris, The Ark on Ararat, die Arche auf dem Ararat. Ab Seite 231 und folgende machen sie so eine statistische Auflistung über eine große Anzahl von solchen Sintflutüberlieferungen und listen dann auf, wie viele sprechen davon, dass Tiere in der Arche waren. Riesiger Prozentsatz erwähnt die Tiere auch in der Arche. Wie viele sagen, dass die Flut weltweit war? Auch da ganz deutlicher Prozentsatz. Wie viele sagen, dass die Arche am Schluss auf einem Berg gelandet ist? Ganz viele. Bis nach Australien runter. Woher haben das die Eingeborenen von Australien jemals gehört? Und so weiter und so fort, bis in Details. Oder auch über die Vögel, die am Schluss der Flut dann hinausgelassen werden. Das findet man alles. Es geht manchmal in Details. Der indische Sintflutbericht nennt den Helden der Sintflut. Und er hatte 3 Söhne. Sierma, Karma und Hyapet. Und wir entdecken mühelos Sem, Ham und Japhet drin. Bei den alten Indern. Und so weiter. Also sehr, sehr verblüffend. Ich habe etwa 100 solche Sintflutüberlieferungen gelesen. Und wie kommen die auf diese Idee? Aber jetzt ist Zeit für Pause. Wir kommen nachher dazu.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas »Biblische Urgeschichte«, Einführung und 1. Mose Kapitel 6 bis 11.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.